Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler. Guten Tag. Bas Jan Ader ist ein niederländischer Konzeptkünstler, dessen letztes Werk womöglich das eigene Verschwinden war. 1975 ist er verschollen auf einer Atlantiküberfahrt in einem winzigen Boot. Sein schmales Werk aber blieb und hatte immensen Einfluss. Jetzt ist es in Hamburg zu sehen. Wir berichten gleich. Außerdem über eine Inszenierung von Rainer Werner Fassbinders Katzelmacher in München. Wir beginnen aber mit einem weiteren Blick auf die Diskussion um die NSDAP-Mitgliedschaft des Suhrkamp-Verlegers Siegfried Unseld. Gestern haben wir darüber gesprochen, nachdem die Wochenzeitung Die Zeit entsprechende Recherchen veröffentlicht hatte. Für Aufsehen sorgt die Mitgliedschaft, weil Siegfried Unseld geradezu symbolisch die demokratische, humanistische und diskursfreudige Nachkriegsgesellschaft der jungen Bundesrepublik repräsentiert. Mit dem Suhrkamp-Verlag, der viele Debattenbeiträge vor allem linker Intellektueller beisteuerte. Aber was war das eigentlich für eine Gesellschaft in der jungen Bundesrepublik? Und wie gingen die Menschen um mit der eigenen Vergangenheit? Wie ging sie vor, die moralische Erneuerung des Landes der Täter? Der Historiker Frank Trentmann hat dazu geforscht und ich habe ihn gefragt, ob denn die Erzählung stimmt, dass das Schweigen über die Vergangenheit eine Art Leitmotiv war der jungen Bundesrepublik.
Nein, es wird später viel vom kollektiven Schweigen gesprochen. So schweighaft war die Gesellschaft im Nachkrieg überhaupt nicht. Also es wurde häufig über den Krieg gesprochen, weniger über die Mordtaten, die begangen wurden. Aber der Krieg stand immer im Vordergrund und es gab ein Hin und Her zwischen Gruppen, die den sogenannten Schlussstrich ziehen wollten und anderen, die wirklich die unmittelbare Vergangenheit und die Nazi-Verbrechen angingen. Und das geht los mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und zieht sich durch die ganzen 1950er und 1960er Jahre durch, also weit vor der neuen Erinnerungskultur, wie sie in den 1980er Jahren entsteht.
Siegfried Unseld jedenfalls hat über seine Vergangenheit gesprochen. Er hat eigene Schuld eingeräumt und es war auch bekannt, dass er in der Hitlerjugend war zum Beispiel und überzeugt war vom Nationalsozialismus. Er war ja 1925 geboren, auch im nationalsozialistischen Geiste erzogen worden. Ein wesentliches Ergebnis ihrer Forschung ist, dass es sehr viele Wege gibt, mit der eigenen Vergangenheit umzugehen.
Das ist richtig. Und da spaltet sich die Gesellschaft dann auch schon sehr früh auf. Das beginnt bereits vor Ende des Krieges. Also frühere Unterstützer des Hitler-Regimes, insbesondere nach Stalingrad, fangen an, ihre eigene Biografie umzuschreiben und überzeugen sich dann zum Zeitpunkt des Untergangs, dass sie ja eigentlich sowieso der ganzen Sache immer skeptisch gegenüberstanden. Also diese Gruppe gibt es dann. Und dann haben wir die riesige Gruppe der Volksgemeinschaft, der über 9 Millionen Mitglieder der NSDAP, von denen sich einige im Gefängnis finden. Andere sind Heimkehrer, müssen wieder integriert werden. Das ist ein Problem, was sich beide deutsche Staaten stellen müssen. Und beide kommen eigentlich zu einem ähnlichen Ergebnis, nämlich Amnestie für frühere Nationalsozialisten, die sich für den Wiederaufbau bekennen. Das ist in den späten 40ern in der entstehenden DDR und der Bundesrepublik sehr, sehr ähnlich. In den 50er Jahren gibt es dann wirklich immer wieder Versuche aus, was wir jetzt Zivilgesellschaft nennen, die Nazi-Verbrechen offen anzuprangern. Also wir haben, um ein paar Beispiele zu geben, 1950 schon die größte Massendemonstration in der Geschichte der Stadt Bielefeld, in der gegen die Nazi-Justiz protestiert wird. In den frühen 50ern gibt es in Hamburg, Frankfurt und anderen Städten gibt es große Proteste gegen den neuesten Film von Veit Harlan, dem berühmten Regisseur von Jud Süß. Und 1960 gehen die Studenten auf die Straße in Berlin und fordern Nazis raus. Also diese Gegenbewegung gab es immer. Auf der anderen Seite haben wir Versuche der Waffen-SS-Soldaten, ihre Pensionen wiederzubekommen. Wir haben Soldatentreffen. Wir haben den Lanzer, der nostalgisch auf den Zweiten Weltkrieg zurückblickt. Also die deutsche Gesellschaft ist da sehr gespalten. Aber diese Proteste gibt es immer wieder. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil der Schlussstrich eben nicht gezogen wird.
Wenn wir nochmal auf die individuelle Vergangenheitsbewältigung schauen, Sie schreiben in Ihrem Buch Aufbruch des Gewissens auch über die Emotionen, die damit einhergingen. Das war nicht leicht, sich selber ins Gesicht zu schauen.
Nein, überhaupt nicht. Und vor allen Dingen nicht vor dem Hintergrund, dass man erwartete, dass die Alliierten möglicherweise mit der Anklage einer kollektiven Schuld auftreten werden. Das war tief, also schon durch die Nazis auch geschürt, tief in den Köpfen vieler Deutsche, dass man sich mit diesem kollektiven Schuldanklage möglicherweise großen persönlichen Gefahren ausliefern muss. Das führt dann in eine Umwandlung zu Scham, Deutsche zu sein. Das ist dann wesentlich selbstbezogen. Nicht die Scham betrifft die eigene Person. Aber es gibt eine Unruhe, eine emotionale Unruhe in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, die sich nie legt.
Das ist ein Prozess der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, der über Jahrzehnte anhält und verschiedene Phasen kennt. Wenn wir auf Günter Grass schauen, der hat erst 2006 öffentlich gemacht, dass er Mitglied der Waffen-SS war. Da war er bereits Literaturnobelpreisträger und ja sogar, muss man sagen, so eine Art Gewissen der Nation. Wenn jemand danach gesucht hätte, wir sehen das ja heute auch bei Siegfried Unseld, das ist im Bundesarchiv zu finden, dass er Mitglied der NSDAP war, dann hätte man solche Mitgliedschaften womöglich früher auch schon aufdecken können. Wollte die Gesellschaft das vielleicht gar nicht und gerade nicht, wenn es um Protagonisten dieser moralischen Erneuerung ging?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es gibt eine Art Spaltung in der Frage der Aufarbeitung und auch mit der Frage der Erinnerung. In den 50er, 60er Jahren setzt sich das Gefühl durch, dass Deutschland und Deutsche diese Verbrechen begangen haben und dass es daher eine allgemeine Verantwortung für dieses Verbrechen gibt. Und das ist letzten Endes das Fundament auch der, was wir heute Erinnerungskultur nennen. Parallel dazu gibt es aber weiterhin auch eine private Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit in der Familie. Und da sieht es so aus, dass die Mehrheit der Bürger sich ganz bewusst abtrennt von dieser Verantwortung. Also Deutschland hat Verbrechen begangen und es ist richtig, dass die Bundesrepublik auch heute sich daran erinnert. Aber wenn dann die Frage gestellt wird, wie war es mit ihrer eigenen Familie, dann sieht es so aus in Erinnerung, dass nur eine ganz, ganz, ganz kleine Minderheit überhaupt sich zugesteht, dass Familienmitglieder Nazis waren oder Nazi-Mitglieder waren. Das ist eine bequeme Arbeitsteilung.
Das heißt, wenn man öffentlich gemacht hätte, dass viele der Protagonisten dieser moralischen Erneuerung, der linken Intellektuellen, auch verstrickt waren in das NS-Regime auf die eine oder andere Weise, dann wäre ein bisschen von dem Selbstbild der Bundesrepublik ins Wanken geraten, und zwar ein ganz wesentliches bisschen?
Ich glaube, was das ermöglicht hätte, wäre eine realistischere und vielleicht auch kritische Auseinandersetzung mit der Nazi-Zeit, in der die Komplexität angegangen wird und es keine Schwarz-Weiß-Malerei zwischen den Guten und den Bösen gibt. Also eine Grunderkenntnis der historischen Forschung ist, dass wir neben der SS und neben Massenmördern und neben Auschwitz eben eine riesengroße Volksgemeinschaft haben, und dass die Volksgemeinschaft durchaus populär war bei einer großen Anzahl von Deutschen. Also um zu verstehen, wie totalitäre Regime, wie faschistische Regime funktionieren, müssen wir eben etwas breitflächiger schauen und natürlich die Täter anschauen, aber eben auch die vielen Kollaborateure, Opportunisten und andere. Und das ist also ein weitschichtiges Spektrum. Und ich glaube, wenn das anerkannt wird, dann wäre auch die Auseinandersetzung der eigenen Vergangenheit in den familiären Geschichten etwas einfacher. Da haben wir es, glaube ich, nicht nur mit den einzelnen Persönlichkeiten zu tun, sondern auch mit der Suche der deutschen Gesellschaft, ein Gewissen zu identifizieren, das positiv aufgeladen ist. Also es ist nicht nur die Frage, was Unseld und Grass gemacht haben, sondern dass es ein Verlangen gab in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, gute Menschen, gute Deutsche zu identifizieren und die dann moralisch so aufzuladen. Leider sind wir Menschen und es gibt wenig Engel. Und ich würde sagen, dass diese neuen Forschungen zu Unseld oder die Debatte zu Günter Grass vor 20 Jahren für einen Teil einer neuen Auseinandersetzung mit den Schattenseiten auch vieler kritisch eingestellter Bürger, die in der Nachkriegszeit dann zu moralischen Helden wurden. Also Martin Niemöller ist ein anderer Fall, von dem wir wissen, wie tief sich doch der Antisemitismus durch sein Denken zog. Das stoppte ihn nicht, zu einer moralischen, tugendhaften Führungspersönlichkeit zu werden in den Nachkriegsjahren. Also gibt es eine ganze Reihe. Und das ist vielleicht das, was die deutsche Gesellschaft von anderen Nachkriegsgesellschaften unterscheidet, dass es wirklich dieses Verlangen, kollektive Verlangen gab, wieder gut zu werden. Und das führt zur Suche nach moralischen Führungskräften und Helden.
Der Historiker Frank Trentmann über die Rolle der Intellektuellen in der jungen Bundesrepublik und die Neigung zu Schwarz-Weiß-Denken in beiden deutschen Staaten. Die Gegenwart der jungen Bundesrepublik, die war auch das Thema von Rainer Werner Fassbinder. In seinem später verfilmten Theaterstück Katzelmacher aus dem Jahr 1968 geht es um Hoffnung und Enttäuschung junger Erwachsener, um Gewalt in sozialen Systemen und es ist vor allem eine Rassismusstudie. Jorgos, ein Gastarbeiter, so hieß das damals, aus Griechenland, der wird zum Anderen, durch dessen Erniedrigung sich die Trostlosen aufrichten wollen. Kein Wunder, dass die Münchner Kammerspiele dieses Thema nochmal aufgreifen. Der Regisseur Emre Akal hat die Geschichte vom Katzelmacher jetzt neu erzählt und Michael Lages war für uns dabei.
Das Gleichgewicht ist erstaunlich. Emre Akals Inszenierung dockt sowohl im Damals wie im Heute an. Rainer Werner Fassbinders Sprache bleibt gegenwärtig in dieser sehr speziellen Mischform, in der der Dramatiker dem Volk aufs Maul schaute, indem er halbfertige Sätze und halbgare Gedanken wie am Biertisch belauscht kolportierte und sie zugleich künstlich und künstlerisch überhöhte, wie das einst Brechts Zeitgenossin Marie-Louise Fleißer beispielhaft vorgemacht hatte.
Jetzt schaut ihn an, wie das der schaut.
Was bist denn du für einer, ha?
Kannst nicht reden, wenn man dich fragt.
So tritt die Gemeinschaft, das bürgerliche Kollektiv, dem Fremden gegenüber, der zum Arbeiten gekommen ist. Hier, anders als im Original der Grieche Jorgos, den Fassbinder im Film dann selber spielte, spricht der Fremde kein Wort und wird so zum Fremden an sich. Jede aufgesetzte Aktualisierung erledigt sich damit von selbst. Hier wird er grundsätzlich zur Projektionsfläche für alles, was der Masse fremd und unerwünscht erscheint. Emre Akals Team trifft die richtige Entscheidung und entgeht so auch der natürlich naheliegenden Gefahr, den rassistischen Wahn von Fassbinders Dörflern damals einfach zu übertragen auf den alltäglichen Rassismus von ganz rechts und den Fremdenhass heute. Die Bilder auf der Bühne helfen mit, denn die Welt damals wie die von heute, aber auch jede denkbare andere, haben Platz in dem Computerspiel, das die kurze Geschichte in die erstaunlichsten Stimmungen versetzt. Wo vom Katzelmacher erzählt wird, was ja ein altes und vor allem süddeutsches Schimpfwort für fliegende Händler auf der Durchreise ist, müssen natürlich Katzen vorkommen. Wieder, wie auch bei Akals Neudeutung von George Orwells Animal Farm neulich in Hannover, hat Lara Roswag hinreißende Kostüme entworfen. Hier zu Beginn singen, miauen und schnurren alle im Ensemble als Katzen und in monströsem Katzenoutfit. Auch der Fremde, der nur ein bisschen dunkler ist im Fell und schon deshalb nicht dazugehören darf. Die Bühne von Mehmet und Kasim Akal ähnelt einer Art Tablet zum Daddeln. Ein Klick und eine andere Welt erscheint im Display. Immer wieder ist darin Edmund Helgenkämper stumm als der Fremde zu sehen und Wesen wie von anderen Sternen beobachten ihn. Wo im Original von Theaterstück wie Film schnell geschnittene Szenen die Struktur bestimmen, sind es hier die Klicks der Spielkonsole. Hinter dem Vorhang wird von Szene zu Szene extrem schnell umgebaut, manchmal genügt aber auch eine Videoprojektion. Zwei längere Szenen sind halbwegs real. Ein festliches Dinner unter schwerem Gewittergrollen, wo der Fremde alle im Ensemble mit Getränken versorgt und selber zur Sehnsuchtsfigur für erotische Träumereien wird. Aber immer ist er, der Fremde, das Objekt. In der anderen realen Szene treffen sich alle in der Lobbybar eines Hotels und schließlich könnten sie den Fremden sogar totgeschlagen haben. Aber er kommt nochmal wieder in der szenischen Miniatur, die Emre Akal Epilog genannt hat. Der Fremde versucht, eine Rede zu halten, vielleicht mit dem Ziel der Versöhnung.
Liebe Vernunft.
Aber jemand von der Haustechnik stört mit dem Bühnenstaubsauger. Derweil hat sich das Kollektiv, die menschliche Masse im Hintergrund, schon den nächsten fremden Feind ausgesucht und schätzt das neue Opfer ein wie zuvor das alte.
Jetzt schaut ihn an, wie das der schaut.
Ohne Feindbild kann diese Masse halt nicht leben. Und für diese klare Haltung nutzt Akal das Fassbindermaterial klug und effektiv mit einem fabelhaft kollektiven Ensemble um Telgenkämper, Annette Paulmann und Stefan Merki. Ob das nun zeitgemäß ist? Keine Frage. Fassbinders Klassiker von 1968 ist hier zeitlos wahr.
Rainer Werner Fassbinders Katzelmacher neu erzählt an den Münchner Kammerspielen. 50 Jahre ist es her, da ließ der damals 33-jährige niederländische Künstler Bastian Ader in Cape Cod an der US-amerikanischen Ostküste ein kleines Segelboot zu Wasser, mit dem er den Atlantik überqueren wollte. Geplant war das Ganze als Kunstaktion. Allerdings kam Ader nie an seinem Ziel an. Sein Boot wurde 10 Monate später leer und auf der Seite treibend vor Irland gefunden. Der Künstler aber blieb verschollen. Bis heute ranken sich Legenden darum, zumal Bastian Ader in seinen Filmen und Kunstaktionen zuvor auch schon immer das Scheitern, das Fallen, die Vergeblichkeit thematisiert hatte. War seine Atlantiküberquerung womöglich geplant, vielleicht sogar als Selbstmord? Oder war alles nur inszeniert und er lebt unter neuer Identität woanders? Sein Werk jedenfalls blieb und hat Einfluss gehabt auf eine ganze Generation von Künstlerinnen und Künstlern. Die Hamburger Kunsthalle zeigt es nun in einer großen Retrospektive, die Carsten Probst schon gesehen hat. Herr Probst, das Leben und Werk von Bastian Ader, es ist für viele Künstlerinnen legendär, aber dem großen Publikum ist er nicht sehr bekannt. Was ist in Hamburg zu sehen?
Ja, also das Hauptwerk besteht eigentlich nur aus einigen Kurzfilmen und Fotoserien, Herr Biesel, die alle fast mittlerweile so richtig ikonischen Status erreicht haben. Die bekannteste Arbeit ist wohl der Kurzfilm, der das Gesicht des Künstlers zeigt, während er hemmungslos weint, von 1970-71. I am too sad to tell you. Ich bin viel zu traurig, um überhaupt Worte zu finden. Vorher hatte er schon so eine Postkartenserie mit dieser Aufschrift gemacht und so ein Porträtfoto als weinender Mann und das an zahlreiche KünstlerInnen, Freunde geschickt. Und man erfährt nichts über den Grund der Trauer, aber sie erreicht einen in diesen Bildern wirklich mit totaler Präsenz. Und ich glaube, das ist für ihn sicherlich auch das Entscheidende gewesen. Dann gibt es Kurzfilme, wie er in Amsterdam mit dem Fahrrad über die Kante einer Gracht ins Wasser stürzt oder wie er auf einer Wiese am Ast eines Baumes hängt und sich schließlich fallen lassen muss in einen kleinen Bach, oder er zeigt sich stürzend auf dem Weg zum Leuchtturm Westkapelle in Domburg, der Berühmtheit in den Niederlanden erlangt hat, weil er ein Motiv Mondrians war. Also es sind vor allem diese Arbeiten, die Ader eben diesen Ruf eingebracht haben, das Stürzen, das Fallen, das Scheitern, die damit verbundene Melancholie zu inszenieren.
Diese Atlantiküberquerung, ich habe sie vorhin erwähnt, hat Bastian Ader einen großen Nachruhm eingebracht, muss man sagen, viel Aufmerksamkeit erzeugt, ein Werk der Konzeptkunst möglicherweise, aber wir wissen es eben nicht und vielleicht speist sich der Ruhm dieses Werks gerade daraus. Was meinen Sie vor dem Hintergrund des Werks, das jetzt in Hamburg zu sehen ist? Ist die These von der Konzeptkunst, vom absichtlichen Scheitern überzeugend?
Also ich glaube nicht, dass das Scheitern jetzt speziell bei dieser Atlantiküberquerung inszeniert war. Es gibt jedenfalls keine Hinweise drauf. Im Gegenteil hat die Kuratorin der Ausstellung auch nochmal deutlich erklärt, dass die Hinweise, die es gibt, eher dafür sprechen, dass Ader die Aktion zu Ende bringen wollte. Nach der Ankunft in den Niederlanden waren also auch weitere Aktionen geplant und zum Beispiel auch eine Ausstellung. Insgesamt muss ich sagen, wenn man das Werk von Bastian Ader in der Ausstellung betrachtet, finde ich es noch viel unwahrscheinlicher, dass das Thema des Scheiterns für ihn überhaupt ein Thema war. Das ist oft so interpretiert worden. Dann hieß es, er bringt ja die Gefühle wieder in die Kunst zurück, er weint. Es wurde auf die Biografie verwiesen, dass er ohne Vater aufgewachsen ist, weil dieser während der deutschen Besatzung der Niederlande von der Wehrmacht erschossen worden war. Er sei auch in der Schule gescheitert und habe sich deswegen später oft mit Scheitern beschäftigt. Das mag alles biografisch sein, aber das erklärt natürlich nicht den immensen Einfluss, den sein sehr schmales Werk seither auf so viele Künstlerinnen und Künstler gehabt hat.
Hat denn die Kunsthalle in Hamburg eine neue Idee vielleicht, warum der Einfluss von Bastian Ader so groß war?
Jein, würde ich sagen. Also sie zeigt das Werk als Ganzes, was an sich schon ein Riesenverdienst ist, weil das so selten passiert. Kuratorisch wird aber eigentlich keine neue Deutung angeboten. Aber wenn Sie das Werk sehen, dann sehen Sie eben, dass das zentrale Thema nicht das Scheitern, sondern die Verletzlichkeit war oder die Vulnerabilität sozusagen. Er schaut dem Zustand der Kunst in seiner Zeit direkt ins Auge. Was geschieht, wenn eigentlich der Glaube an die Kraft der Kunst nicht mehr da ist, weil sich unser Verständnis von Kunst historisch nicht mehr halten lässt? So lässt er sich zum Beispiel in einem ganz wenig bekannten Video, dass da so Betonklötze auf zerbrechliche Dinge fallen, auf Eier, auf Blumen, auf Glühlampen, wie so ein Beschwörungsritual. Und auch diese Atlantiküberquerung war so eine Beschwörung des Ausgeliefertseins, der Verletzlichkeit, aber eben nicht des Scheiterns. Und das lässt sich hier sehr gut erkennen und das begründet natürlich auch in dieser sehr weittragenden Idee seinen wichtigen Einfluss auf die Kunst bis heute eigentlich.
Bastian Ader, jetzt zu sehen in der Kunsthalle Hamburg. Vielen Dank, Carsten Probst. Die UNESCO hat insgesamt 74 neue Dokumente in das Weltdokumentenerbe aufgenommen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Die UNESCO bewilligte zwei Vorschläge, die Deutschland eingereicht hatte. Demnach gehören fortan die Münchner Handschrift des babylonischen Talmuds, eine der bedeutendsten Schriften des Judentums, und die ersten Röntgenbilder der Geschichte zum Weltdokumentenerbe. Bei den Röntgenaufnahmen handelt es sich um Bilder, die Wilhelm Konrad Röntgen im Zuge seiner Forschungen anfertigte. Teile der Sammlung werden im Deutschen Röntgenmuseum in Remscheid in Nordrhein-Westfalen aufbewahrt. Zu den Bildern gehören auch Aufnahmen, die einen recht persönlichen Charakter haben, sagt Konrad Elmshäuser, Vorsitzender des Nominierungskomitees für das Weltdokumentenerbe gegenüber Kultur heute.
Im Übrigen ist auf den frühen Platten die Hand seiner Frau, man kann eine Hand erkennen mit einem Ehering, und sein Jagdgewehr, die hat er durchleuchten lassen. Und diese Stücke, diese Platten gehören jetzt zum Weltdokumentenerbe.
Hinzu kommt der Nachlass mit Originalmanuskripten von Friedrich Nietzsche als eine internationale Kooperation mit der Schweiz, wo sich ein Teil des Nachlasses befindet. 90% befinden sich in Weimar. Nietzsche hatte seinen Nachlass nicht selbst geordnet, sondern ihn nahezu vollständig seinen Erbinnen und Erben hinterlassen. Die Auszeichnung der UNESCO bringt den einzelnen Häusern, in denen sich die Dokumente befinden, keine finanzielle Unterstützung, dafür aber Renommee und Aufmerksamkeit, so Konrad Elmshäuser.
Es ist mit keinerlei Zuwendung verbunden. Es ist tatsächlich wie alle Welterbeeintragungen der UNESCO eine Ehre. Aber es ist eben schon für die Stücke, für das, was dahinter steht, und für die Häuser, die sie verwahren, einfach ein ganz großer Schritt.
Die Auszeichnung soll vor allem das öffentliche Bewusstsein für den Wert dieser Dokumentschätze heben, so Elmshäuser. Das Weltdokumentenerbe umfasst Buchbestände, Handschriften, Partituren sowie Bild-, Ton- und Filmaufnahmen und zählt mittlerweile mehr als 500 Einträge. Im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung wird der Denkmalschutz nicht explizit als eigenständiges Thema behandelt. Kein schönes Geschenk für die Stiftung Denkmalschutz, die in diesen Tagen ihren 40. Geburtstag feiert. Seitdem konnten nach Angaben der Stiftung rund 7.400 Denkmäler mit mehr als 790 Millionen Euro in ganz Deutschland unterstützt werden, darunter auch rund 2.800 Sakralbauten. Allerdings erlebe der Denkmalschutz schwierige Zeiten. Der Zeitgeist sei ihm nicht gerade freundlich gesonnen. Er befinde sich daher heute in der Krise, heißt es in einem Positionspapier der Stiftung aus dem Februar. Das liege vor allem daran, dass der Denkmalschutz zunehmend als Verhinderer dargestellt werde, wenn es um die Themen Klimaschutz oder den Ausbau regenerativer Energien gehe. Abhilfe soll aus Sicht der Stiftung eine bundesweit einheitliche Erfassung des Denkmalbestandes schaffen. Denn die könne nach außen hin sichtbar machen, wie viele Gebäude schon vor dem Verfall gerettet werden konnten.
Antje Allroggen mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die EU-Finanzminister zum Zollstreit mit den USA, der Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu vor Gericht und der geplante freiwillige Wehrdienst. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.